Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riegel.
Herzlich willkommen. Wir diskutieren in der kommenden Stunde über die Migrations- und Flüchtlingspolitik, die die Ampelkoalition plant, und fragen, ist die zukunftsweisend oder eine Einladung zur illegalen Einwanderung? Zu dieser Diskussion begrüße ich den Politologen Stefan Angenent, den Juristen und grünen Politiker Tarek Alaus, die Soziologin und Migrationsforscherin Sandra Kostner und die Juristin und Journalistin Fatina Kailani. Fatina Kailani ist seit dem Sommer Redakteurin im Berliner Büro der Neuen Zürcher Zeitung, der NZZ, ist im Münsterland geboren und aufgewachsen, Tochter eines aus Jordanien stammenden Arztes. Frau Kailani, nun jetzt gleich in Details des Vertrags der Koalition zum Thema zu gehen. Sehen Sie ein Ende der Konzeptionslosigkeit deutscher Migrationspolitik?
Um ehrlich zu sein, noch nicht so ganz. Gut ist und, glaube ich, auch eigentlich irgendwie befreiend, dass man jetzt offiziell sich dazu bekennt, überhaupt mal ein Einwanderungsland zu sein. Das hat die Süßmuth-Kommission ja schon vor 20 Jahren festgestellt, dass wir faktisch eins sind. Nun erkennen wir das auch an. Das muss jetzt noch mit Leben gefüllt werden und in den Einzelheiten des Koalitionsvertrags sehe ich da eigentlich nicht unbedingt die ganz großen Fortschritte.
Ein paar dieser Einzelheiten werden wir in der kommenden Stunde diskutieren. Der studierte Jurist Tarek Alaus kam vor 6 Jahren aus Syrien nach Deutschland. Er war der erste syrische Geflüchtete, der sich für den Bundestag bewerben wollte, hat es dann wieder abgesagt, diese Bewerbung, weil es zu viel Hetze und Drohung gegen ihn gab. Der Vorsitzende, Herr Alaus, der Innenministerkonferenz, der CDU-Politiker Thomas Strobel, hat gesagt, die Ampel habe in Sachen Migration, Zitat, auf grün gestellt. Und im Grunde heißt es, ihr Kinderlein kommet. Hat er recht, wenn er vorhersieht, dass durch das, was da jetzt beschlossen wird, einmal in die Tat umgesetzt, tatsächlich eine Sogwirkung entstehen würde?
Ich sehe das von meiner Seite anders. Ich würde sagen, die Ampel hat Chancen angeboten für Menschen, die bei uns leben. Alleine die Bekennung, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind, was ja Tatsache ist, und alleine die Ermöglichung legaler Einreisemöglichkeiten wären auf jeden Fall ein erster Schritt meiner Meinung nach auf die richtige Richtung.
Die Soziologin und Historikerin Sandra Kostner befasst sich schwerpunktmäßig mit Migrationsforschung. Sie ist Geschäftsführerin des Masterstudiengangs Interkulturalität und Integration an der PH Schwäbisch Gmünd. Frau Kostner, beendet Deutschland zumindest mal auf dem Papier eine jahrzehntewährende Realitätsverweigerung, in dem da schwarz auf weiß jetzt steht, wir wollen ein modernes Einwanderungsland werden?
Ich denke, die Realitätsverweigerung wurde schon von der ersten rot-grünen Regierung beendet, weil damals wurde ja schon gesagt, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Und ich sehe jetzt in dem Koalitionsvertrag weder einen Paradigmenwechsel noch einen großen Wurf. Ich finde, wir bleiben sehr stark im Klein-Klein. Vieles ist im Grunde eine Folgenbereinigungspolitik der starken Migration von 2014 bis 2016. Man versucht jetzt verschiedene Akzente verschiedener Parteien unter einen Hut zu bringen, aber so ein richtig konsistentes Gesamtwerk kann ich hier nach wie vor nicht erkennen.
Der Politologe Steffen Angenent ist Senior Fellow bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, befasst sich ebenfalls schwerpunktmäßig mit Migration, irregulärer Migration, Fluchtursachen, Asyl. Der Koalitionsvertrag spricht, Herr Angenent, von einem Neuanfang in der Migrations- und Integrationspolitik. Wir haben Frau Kostner eben schon recht skeptisch gehört. Trauen Sie denn dieser Regierung einen echten Neuanfang, nicht nur in Worten, sondern in Taten zu?
Ja, ich würde eher sagen, der Koalitionsvertrag und die Absichten sind ein wichtiger und ein überfälliger Schritt hin zu einer wirksamen, zu einer menschenrechtlich orientierten Flucht- und Migrationspolitik. Aber es ist eben ein Schritt, was auch nicht erstaunt, weil es ist ja eine Koalitionsregierung, die sich zusammenrückeln muss. Ich würde es nicht so negativ sehen. Ich glaube, das ist ein guter Startpunkt und da kann man anfangen mit.
Also einen Paradigmenwechsel wollte Frau Kostner auf alle Fälle nicht sehen. Aber wenn wir noch einen Moment bei der Draufsicht bleiben, noch nicht in die Details des Vertrags gehen, Atmet er denn in den Kapiteln Migrations- und Integrations- und Flüchtlingspolitik insgesamt einen neuen Geist, zumindest mal in der Wortwahl?
Ja, ich denke schon, dass sowas wie ein neuer Geist versucht wird. Aber vielleicht eher hin zu einer Anerkennung von Realitäten. Die Sprache ist doch sehr nüchtern und sehr bemüht, eben das wahrzunehmen, was wir tatsächlich in Deutschland haben. Und das ist, finde ich, schon mal ein großer Schritt, sozusagen wegzukommen von den großen und hehren Begriffen und was zu machen, was der Wirklichkeit angemessen ist.
Ich sehe das auch von meiner Seite genauso. Also ich habe gesagt, das wäre so ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ich sehe schon Chancen, die angeboten wurden im Bereich Asyl und Migration für Menschen, die hier in Deutschland leben. Ich hätte mir gewünscht, Richtung Außengrenzen Europas, Richtung Europäischer Union noch weitere Schritte gewünscht. Man muss aber am Ende denken, das war eine Einigung zwischen drei Parteien. Und da spielen die unterschiedlichen Positionen der Parteien da drin. Und man musste, sage ich als Grüne, von unserer Seite schon Kompromisse eingehen. Trotzdem sehe ich im Großen und Ganzen mehr Chancen als Hürden und wir sind immer noch nicht an der normalen Zustand. Also es braucht noch weitere Schritte in diesem Bereich.
Ich finde, dass der Koalitionsvertrag relativ viel Pragmatismus atmet, dass man sich auch von eher stark normierten Positionen, was man gerne möchte, parteipolitisch gesehen, nicht zu stark hat lenken lassen, sondern wahrscheinlich tatsächlich, dass man sich einigen musste, sehr viel Pragmatismus erreicht hat. Und ich finde, das wird auch sprachlich deutlich. Interessant wird ja vor allem, ist ja klar, bei einem Koalitionsvertrag ist das in der Regel immer noch offen formuliert. Es muss ja auch atmen können und mit Leben gefüllt werden, wie diese einzelnen Politiken dann nachher ausformuliert werden.
Frau Kailani, es ist die Rede von einem Paradigmenwechsel. Dazu hat Frau Kostner schon etwas gesagt. Vielleicht mögen Sie das auch noch tun. Und man kann sich natürlich so einen Satz rausgreifen, der da heißt, wir wollen eine vielfältige Einwanderungsgesellschaft. Da spricht natürlich schon ein anderer Geist heraus, als wenn man von Leitkultur redet.
Ja, das ist richtig, wobei ich schon am Ende genau das wünsche natürlich, dass man sagt, das Geschäft der Einwanderung, das ist eben auch eins, wo Leute, die hierher kommen, zum Wohle unserer Gesellschaft beitragen wollen. Und damit sehe ich es schon so, dass hier auch vorrangig von denen, die kommen, die Bringschuld besteht, sich hier zu integrieren. Ich denke da jetzt mal an meinen Vater, Sie haben den ja eingangs schon erwähnt, der war Urologe, der hat also vielen Menschen gesundheitlich geholfen. Das war für beide gut, für die Gesellschaft gut und für ihn auch. Und so stelle ich mir das eigentlich vor.
Herr Angenent, ich möchte den Begriff noch ein bisschen reiten mit dem Paradigmenwechsel. Man könnte sagen, aus diesem Koalitionsvertrag spricht ein Bemühen, dass man Migranten, Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen, bei uns leben, nicht mehr als Problem, sondern als Teil der Gesellschaft. Mit den gleichen Rechten und Pflichten wie alle anderen, die hier leben, auch.
Was ja eigentlich selbstverständlich ist.
Also, naja.
Ich scheue mal so ein bisschen zurück vor dem Begriff Paradigmenwechsel. Das ist so ein Riesenbegriff und meint ja eigentlich eine grundsätzliche Änderung. Ich finde, eine Änderung atmet der Koalitionsvertrag insofern, weil die Koalitionäre doch den Mut haben, das Thema anzusprechen überhaupt. Ich meine, wenn wir mal zurückdenken an die letzten 4 Jahre, es ist das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz auf den Weg gebracht worden. Aber man hatte doch den Eindruck, dass die Regierung wirklich sehr bemüht ist, das Thema Migration und Flucht aus der öffentlichen Debatte rauszuhalten. Und vor 2 Jahren wäre bestimmt keiner bereit gewesen, von den führenden Politikern so nach vorne zu gehen und solche Aussagen zu machen. Das ist wirklich ein Fortschritt und ist vielleicht auch eine Beendigung dieser Phase nach 2015, 2016, wie alle sozusagen in Schockstarre da saßen, die Politiker, und sich nicht mehr getraut haben, das Thema anzusprechen. Das konnte man zum Beispiel sehen bei den Diskussionen um den globalen Migrationspakt. Das wurde ja sozusagen mit allen Mitteln aus der Öffentlichkeit rausgehalten, diese Diskussion, weil man Angst hatte, dass das instrumentalisiert werden kann von Populisten. Das ist jetzt anders. Da sehe ich den großen Fortschritt jetzt bei dem Koalitionsvertrag und den Vereinbarungen.
Frau Kostner, Sie sind als Historikerin ja auch immer ein bisschen mit dem Blick im Rückwärtsspiegel befasst. Wenn da in dem Koalitionsvertrag wörtlich oder zumindest sinngemäß steht, dass man sich aussuchen will, wer zu uns kommt, also jenseits von geflüchteten Menschen, von Flüchtlingen, dann will man sich aussuchen, wer hier zu uns kommt, um bei uns zu arbeiten. Kann man sagen, dass sich Deutschland mit so einem Satz, das so konkret zu benennen, auch deshalb schwer getan hat, weil aussuchen ist verdammt dicht dran an selektieren. Und wenn wir von selektieren reden, ist es nicht bald bis zur Selektion. Und Deutschland hat guten Grund, mit solchen Begriffen und auch solchen Aussortieren vorsichtig zu sein.
Ich weiß gar nicht, ob das so eine große Rolle gespielt hat, denn wenn man an die ersten Gastarbeiterabkommen zurückdenkt, dann war das Auswählen ein ganz zentraler Bestandteil. Also man hat ja ganz bewusst zentrale Kommissionen eingerichtet und sich die Person erstmal genau angeschaut, auch auf Gesundheitszustand, Leistungsfähigkeit. Also wer wird gut für die deutsche Wirtschaft sein? Das ist erst im Laufe der Zeit, als dann die Massenzuwanderung kam, hat man das aufgegeben. Dann sind viele einfach auch so gekommen und hatten vorher schon Arbeitsangebot oder über Freunde was vermittelt bekommen. Es war vielleicht eher so die Zwischenzeit nach Beendigung der Gastarbeiterabkommen, dass man sich schwerer getan hat zu sagen, wir möchten Personen auch gezielt auswählen. Das Interessante ist aus meiner Sicht, dass wir in Deutschland ja stark jetzt auch betonen möchten, dass wir ein Einwanderungsland sind, uns aber eigentlich nicht wie klassische Einwanderungsländer verhalten, weil die machen ja genau das. Die sind ja knallhart darin zu schauen, was ist für unsere Gesellschaft gut. Die schauen ganz genau, welche Qualifikationen brauchen wir im Moment auf dem Arbeitsmarkt oder auch zukünftig auf dem Arbeitsmarkt und danach wählen wir aus. Und die wählen auch aus, und zwar etwas weicher, nach Ansiedlungsfähigkeit sozusagen. Also sie schauen nach Sprachkenntnissen, aber die schauen in persönlichen Gesprächen auch nach Werteorientierungen. Das wird dann nicht so offen kommuniziert, aber es ist trotzdem ein wichtiger Auswahlfaktor.
Bundeskanzler Scholz hat in seiner ersten Regierungserklärung in dieser Woche noch einmal davon gesprochen, dass man ein modernes Einwanderungsland werden will. Ob das damit geleistet werden kann, im Detail in der zweiten Hälfte dieser Diskussion. Aber er hat auch davon gesprochen, Zitat, dass man ein besseres Integrationsland werden will. Und im Koalitionsvertrag heißt es, Arbeitsverbote für bereits in Deutschland Lebende schaffen wir ab. Und es heißt dort auch, alle Menschen, die nach Deutschland kommen, sollen von Anfang an Integrationskurse besuchen dürfen. Alle, das heißt eben auch jene, bei denen man davon ausgehen kann, dass sie keinen Asylstatus bekommen werden. Ist das eine richtige Weichenstellung im Sinne von Integration?
Ich sehe das als eine Erleichterung im Vergleich zu dem Zustand vorher. Also vorher hatten wir Bleiberechtsmöglichkeiten, die auf das Thema Integration bzw. auf Leistung von Menschen basiert sind, aber die höhere Hürden haben. Jetzt, was ich in dem Koalitionsvertrag sehe, wenn das alles umgesetzt wurde für gut integrierte jugendliche Familien, gibt es schon Erleichterungen. Meine Bedenken aber in diesem Bereich ist, dass das alles auf einer Basis von Leistung basiert. Und da gehen wir auch aus der menschenrechtlichen Perspektive weg. Also es gibt auch viele Verbesserungspotenziale in unserem Aufenthalts- und Asylgesetz in dem menschenrechtlichen Bereich. Das habe ich in dem Koalitionsvertrag zum Teil vermisst, zum Teil kam das vor. Eher die Fortschritte sehe ich im Bereich Integration. Auf der anderen Seite wurde in der letzten Zeit geflüchtete Menschen ganz viel vorgeworfen, dass sie sich nicht integrieren wollen. Wobei man die Hürden, die gesetzlichen Hürden davor nicht gesehen hat, wie Arbeitsverbote und allen anderen Sachen, auch Verbote der Integrationskurse und so. Jetzt das Versprechen geht in die Richtung, das zu ermöglichen, Arbeitsverbote aufzuheben. Das sehe ich an sich eine Chance.
Herr Angenent und dann gerne auch Frau Kailani und Frau Kostner dazu. Wenn man Menschen von vornherein eine Perspektive auf Bleiben gibt, wenn sie etwas leisten, wie Herr Laus ja gerade noch einmal gesagt hat, sich zumindest um diese Integration sehr aktiv bemühen, dann könnte man sagen, mit einer Perspektive, die geboten wird, da verringert sich möglicherweise der Frust. Es gibt weniger Ablehnung, damit weniger Verbitterung und vielleicht ist das auch ein Weg, gegen Radikalisierungstendenzen etwas zu tun, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich möchte noch mal aufgreifen den Begriff des Auswählens, den Sie eben in die Diskussion geworfen haben. Ich glaube, zu einer Einwanderungsgesellschaft gehört schon die Botschaft, dass man natürlich auswählt. Also ist ja auch schon angesprochen worden, das ist bei der Arbeitsmigration passiert. Aber es gehört, glaube ich, auch dazu zu sagen, dass wir natürlich auch bei Flüchtlingen auswählen. Sozusagen der zweite Satz, der dann kommen muss, ist, ja, das ist aber sozusagen an völkerrechtliche Voraussetzungen und an europäisches Recht und an Verfassungsrecht gebunden. Wir haben die Genfer Flüchtlingskonvention, in der steht, wann jemand ein Flüchtling ist und so weiter. Die Auswahl ist nicht schändlich für ein Einwanderungsland, glaube ich, das ist eine wichtige Botschaft. Aber dass diese Auswahl eben auch zum Teil überlagert wird von völkerrechtlichen Verpflichtungen. Das ist ganz wichtig und das hat mir so ein bisschen gefehlt in den letzten Jahren, diese Doppelbotschaft. Und nochmal zur Integration bzw. zu den Aufnahmeverfahren. Ich bin sehr dafür, frühzeitig auch in den Asylverfahren, in der Phase der Wartephase, in der Registrierungsphase, die Fähigkeiten und auch die Interessen der Menschen aufzunehmen und festzuhalten. Weil was wir in den vergangenen Jahren ja hatten als eines der größten Probleme, waren die Duldungen, die sich über Jahre hingezogen haben. Die Menschen konnten nicht arbeiten, die konnten keine Ausbildung aufnehmen, weil die Betriebe das nicht wollten. Und das hatte auch was damit zu tun, dass diese Fragen nicht gestellt worden sind. Was könnten denn die Menschen, was würden sie gerne tun? Und dass man dann in dieser Wartephase, wie lange auch immer die dauert, ihnen eine Möglichkeit gibt, ein eigenständiges Leben zu finden. Das wäre sehr wichtig und für Integration ein entscheidender Schritt.
Frau Kailani.
Ja, ich möchte Herrn Angenente ausdrücklich zustimmen. In dieser Frage, früher gab es das ja nicht, dass man sofort einen Integrationskurs bekam. Auch ein Gedanke war eben, der Asylbewerber, der höchstwahrscheinlich abgelehnt wird, soll hier gar nicht erst heimisch werden. Wenn man jetzt aber diesen Spurwechsel tatsächlich einführt, dann hat es ja auch eine gewisse Logik. Da möchte ich auch nochmal von Herrn Alaus den Chancengedanken aufgreifen. Denn wenn jemand hierher kommt, ganz neu und natürlich noch keine Vorstellung davon hat, wie wir leben, dann ist es ja umso wichtiger, dass er diese Vorstellung sehr schnell bekommt und auch ein Gefühl dafür bekommt, wie diese Gesellschaft funktioniert. Selbst wenn das Asylverfahren dann für ihn negativ ausgeht, kann er ja über die Chance des Spurwechsels trotzdem was aus seinem Leben machen und hier bleiben. Und schon deshalb, finde ich, hat das auch eine innere Logik, wenn man das jetzt so macht.
Es ist in der Tat, Frau Kostner, viel von Chancen die Rede bei der Migrations- und Geflüchtetenpolitik der neuen Bundesregierung. Es gibt das Chancenaufenthaltsrecht, wo jemand, wenn er denn mal mehr als 5 Jahre bei uns lebt, ein Bleiberecht bekommen kann. Es gibt das eben erwähnte Moment des Spurenwechsels, wird zwar so nicht genannt, der Begriff, aber de facto heißt es, man kann aus einem Asylverfahren direkt in ein arbeitsmarktintegratives Verfahren wechseln. Man könnte das natürlich auch alles kritisieren und sagen, das schafft enorme Anreize, weil jeder sich denken könnte, wenn er auf Deutschland schaut, wenn wir es erstmal bis dahin geschafft haben, wie auch immer, dann haben wir das Recht und die Möglichkeit und die Chancen zu bleiben.
Also die Anreize kann das auf jeden Fall setzen und vor allem dann, wenn man Personen, die nachher nur eine Duldung haben, also keinen Schutzstatus zugesprochen bekommen, die dann auch nicht die Erwartungen des Spurwechsels erfüllen, wenn man diese Menschen dann trotzdem nicht rückführen kann, dann wird das auf jeden Fall entsprechende Anreize setzen. Auch Anreize für Personen zu kommen, die nachher in Deutschland, zumindest was den Arbeitsmarkt betrifft, und die Sozialsysteme keinen Beitrag leisten werden. Und das wird dann für die deutsche Gesellschaft auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels schon zu einer größeren sozialen Belastung, vor allem wenn das größere Zahlen sein sollten. Grundsätzlich aber die Idee, dass man jetzt diesen Spurwechsel noch stärker ermöglicht, finde ich einfach das, was ich auch vorher meinte mit Pragmatismus. Also man schaut einfach, was passiert. Man sieht, wie unglaublich schwer es ist, Menschen zurückzuführen. und wie groß die Zahlen dieser Menschen auch sind und dass viele ja auch über Jahre hier sind, sich dann auch gut integriert haben, auf dem Arbeitsmarkt auf Fuß gefasst haben oder die Chance zumindest haben, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Und man sagt, okay, wir brauchen auch weitere Arbeitskräfte, die Menschen sind schon hier, die haben hier schon Fuß gefasst, dann macht es absolut Sinn, dass wir ihnen auch die Option geben, hier zu bleiben. Also das auf der einen Seite finde ich Pragmatismus, auf der anderen Seite, wenn man es falsch macht, wenn man also die Rückführungen derjenigen, die man dann rückführen muss, nicht schafft, dann würde man auch Anreize schaffen, die eher zu einer Belastung werden.
Der nicht so benannte, aber de facto angepeilte Spurwechsel war ja auch schon eine Forderung vieler Unternehmer in der Bundesrepublik seit geraumer Zeit, weil sie ganz einfach einen Arbeitskräftemangel haben und eine Planbarkeit haben wollen, sodass sie nicht alle paar Monate fürchten müssen, dass sie Arbeitskräfte verlieren. Wenn man aber da noch hinzunimmt, dass auch der Familiennachzug ausgeweitet werden soll, also jetzt auch für Menschen, die auf eine gewisse Zeit im Grunde vor Bürgerkriegssituationen flüchten, die Familienangehörigen nachgezogen werden könnte, dann wäre es zumindest denkbar, dass man das so betrachtet, wie der Fraktionsvorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frey, der warnt nämlich vor einer Magnetwirkung, die von all dem ausgeht. Unter dem Motto, je mehr Chancen und Aussichten auf Legalisierungsoptionen und Arbeitsmöglichkeiten da sind, desto größer wird die Pull-Wirkung und die Sogwirkung.
Also wenn wir darüber sprechen wollen oder denken, sehe ich die Möglichkeit, darüber nachzudenken, dass dieses Recht auf Familiennachzug für viele Menschen ausgesetzt wurde von der ehemaligen Regierung. Das heißt, das gab es vorher. Es ist jetzt nichts Neues, was die Ampel dann auf die Wege gebracht hat, sondern sie haben gesagt, sie wollen das ausweiten, weil das am Ende beschränkt auf 1000 Personen pro Monat war, die auch nicht alle nachgezogen wurden. Man muss das auch dazu sagen. Aber auf der anderen Seite, man muss einfach sehen, was bedeutet das für die Menschen, die hier sind. Eine syrische Person, die weiß, dass ihre Familie in Bedrohungslage in Syrien ist, in einem Land, wo ein Bürgerkrieg herrscht, kann sich auf jeden Fall in diesem Land nicht einbringen und integrieren, weil sie nicht weiß, was mit ihrer Familie passiert. Also das ist ein Integrationshindernis, was jetzt dadurch abgehoben werden könnte, weil die Familie ja in Sicherheit hier ist und können die Menschen, die hier bei uns sind, dann sich um das Thema Integration. Und zurückgehen zu dem Begriff Chancen. Es ist nicht nur Chancen für geflüchtete Menschen. Also Logik gesehen, es gibt über 200.000 geduldete Personen in Deutschland, die zum großen Teil ein Arbeitsverbot haben, in einem Land, wo wir Mangel an Arbeitskräften auch haben, die auch hier bleiben wollen und dann bereit wären, sich in dem Arbeitsmarkt zu integrieren, was vorher verboten wurde. Und deswegen ist es nicht nur für sie ein Chance, sondern auch für unser Land hier ein Chance, diesen Menschen einfach das Bleiben zu ermöglichen und auf der anderen Seite von deren Fähigkeiten zu profitieren.
Ja, in dem zweiten Punkt stimme ich zu, aber in dem ersten Punkt nicht so ganz. Ich verstehe nicht, warum einer, der hier ist, auch wenn seine Familie nicht hier ist, nicht in der Lage sein sollte, sich hier zu integrieren.
Die Menschen kommen aus Kriegsgebieten, haben nicht den möglichen Status, ihrer Familien nachzuziehen, haben selbst ihre eigenen Erlebnisse und Erfahrungen, die sie erlebt haben. Das muss man auch bedenken. Also das Thema Integration kann man nicht pauschalisieren, weil die Menschen haben nicht die gleiche Situation, haben nicht die gleichen Erfahrungen erlebt. Eine Person, die in dem Krieg schlimme Erfahrungen gehabt hat und auf der Flucht auch diese schlimmen Erfahrungen haben sich wiederholt und am Ende die ganze Zeit darüber nachdenken muss, lebt meine Familie oder nicht und ich bin selbst geflüchtet, um diese Familie zu sichern, weil ich sie nicht auf einem gefährlichen Weg mitbringen wollte, sondern auf der Hoffnung, hier anzukommen, die entsprechende Status zu bekommen und durch das Recht auf Familienzusammenführung sie nachher zu bringen. Da kam dann obendrauf das Thema Integration in dem jetzigen Form. So Integration bedeutet gerade, dass die Menschen Sprache sprechen und sofort in den Arbeitsmarkt einsteigen. Da wurde ganz viele Aspekte auch dabei vergessen. Das Thema Werte bei Integration wurde vergessen. Das Thema, was können die Menschen zu dieser Gesellschaft beibringen oder eintragen, ohne dass sie Steuern bezahlen. Da wird das ganze ehrenamtliche Arbeit und alles andere nicht betrachtet.
Ich möchte mal zu meiner Kernfrage der letzten zurückkommen. Magnetwirkung durch Familiennachzug, durch Bleiberecht, kann man davon ausgehen, will man ja vielleicht auch, erstmal ganz wertneutral gefragt, dass trotz erfolgloser Asylverfahren, denn nur 0,3% der Asylbewerber sind im letzten Jahr anerkannt worden als asylberechtigt, dass mehr Menschen danach ganz legal in Deutschland bleiben und davon eine Magnetwirkung, wie Thorsten Frey von der Union das nennt, ausgeht.
Bis zum gewissen Grad auf jeden Fall, denn sie haben ja nicht so wahnsinnig viele Optionen oft in Länder, in die sie migrieren können, weil sehr viele Länder ja auch in Europa ganz klar signalisieren, wir möchten eigentlich niemanden groß aufnehmen. Die klassischen Einwanderungsländer, da haben sie ganz schlechte Chancen reinzukommen, wenn sie nicht genau die Erwartungen erfüllen. Das gilt auch für Asyl- und Fluchtmigration. Das heißt also, ein Land wie Deutschland, das sich in den letzten Jahren durch die Willkommenskultur als sehr offen auch positioniert hat, ist ein Land, auf das sowieso natürlich sehr viele Migrationswillige dann auch schauen. Man muss ja auch sagen, wer nach Deutschland kommt, auch Flucht und Asyl ist ja fast immer Sekundärmigration. Also Personen, die ja schon auch in anderen Ländern waren, das kann durchaus legitime Gründe geben, nach Deutschland zu kommen, vor allem aus der Perspektive der Personen selbst heraus, die für sich einfach eine bessere Lebensoption erwartet. Aber hier muss man natürlich auch anders reagieren, als hätten wir jetzt einen Bürgerkrieg in Frankreich zum Beispiel, wo wir einfach das Nachbarland wären und in ganz anderem Maße aufnehmen müssten, weil wir der erste sichere Hafen wären. Was wir noch mehr machen müssen, denke ich, in Deutschland, auch wenn wir jetzt sagen, wir sind Einwanderungsland, wirklich auch uns wie ein Einwanderungsland in dem Sinne verhalten, dass wir schauen, welche Zahlen können wir maximal im Jahr aufnehmen, weil das auch für die Integrationsfähigkeit wichtig ist. Denn wenn die Migrationsrate und die Absorptionsfähigkeit der einzelnen Systeme eines Landes, also Arbeitsmarkt, Ausbildungsmarkt, Bildungssystem, Wohnungssystem, zu stark auseinandergehen über einen zu langen Zeitraum, dann schaffen wir jede Menge soziale Probleme, die weder denen helfen, die zu uns kommen, noch der Bevölkerung, die schon hier ist.
Sie haben gerade gehört von Frau Kostner herangenannt, wir alle und Sie auch, dass die meisten Migranten, die zu uns kommen, Sekundärmigranten sind, also waren vorher in anderen Ländern, in Griechenland beispielsweise. Und die Koalition hat sich zur Aufgabe gemacht, zumindest auf dem Papier, dass man diese Sekundärmigration, also das Weiterwandern, verringern oder gar verhindern will. Und gleichzeitig ist das hier Ankommen aber schon zumindest ein Stück attraktiver geworden.
Ja, ich meine, dass menschenrechtlich saubere, großzügige Einwanderungsregeln Leute anziehen, ist klar. Ich glaube, da muss man überhaupt nicht sich den Kopf drüber zerbrechen. Die Schwierigkeit ist, das zu beziffern. Also das lässt sich eben sehr schlecht in Zahlen fassen, sagen, welche Änderungen jetzt zu welchem Sog führen würden. Ich will zum Familiennachzug nur sagen, mich wundert die Debatte ein bisschen. Also Familiennachzug zu Menschen, die wir hier zu Arbeitsgründen aufnehmen, das sind ja noch nicht sehr viele, aber das soll ja steigen, das ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und Familiennachzug zu Menschen, die hier als Flüchtlinge anerkannt sind, ja auch. Und dann gibt es noch ein paar Aspekte wie die Integrationsfragen, die vorhin angesprochen worden sind, die sicherlich in der Familie besser sind für diejenigen, die ohnehin hier bleiben werden. Ich finde, die entscheidende Frage beim Familiennachzug ist dann eher die Frage, wer soll denn danach ziehen? Wie definiert man Familie? Wie groß ist die? Wen soll es umfassen? Und so weiter. Aber dass es ein generelles Recht auf Familiennachzug gibt und dass Familiennachzug in unserem Interesse als Integrationsland ist, steht da völlig außer Frage.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir diskutieren hier in der Sendung Wortwechsel über die Migrations- und Flüchtlingspolitik der Ampelkoalition, wie sie sie plant. Und mit dabei sind der Politologe Steffen Angenent, den Sie eben zuletzt gehört haben, der Jurist und Grünpolitiker Tarek Alaus, die Soziologin und Migrationsforscherin Sandra Kostner und die Juristin und Journalistin Fatina Kailani. Frau Kailani, für alle, die aus dem Ausland zu uns nach Deutschland gekommen sind, alle, ob nun EU oder nicht EU, soll Einbürgerung vereinfacht werden. Soll schneller sein, soll leichter sein. Und das will die Koalition unter der Überschrift schaffen. Wir machen ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht. Eine gute Sache?
Tja, das kann man so pauschal, glaube ich, nicht sagen. Es ist auch wieder eine Frage von Chancen, aber es muss natürlich auch an Bedingungen geknüpft sein. Ich denke ja schon der Sprachgebrauch, also 170.000 Asylanträge sind eben nicht 170.000 Flüchtlinge. Anerkannt, haben Sie ja gerade gesagt, werden nur ganz wenige. Die meisten sind einfach potenzielle Einwanderer auf der Suche nach einem besseren Leben. Denen müssen wir eben auch was abverlangen. Dann finde ich persönlich, jetzt spricht eigentlich nichts dagegen, sie dann auch einzubürgern. Ich stimme aber auch ausdrücklich Frau Kostner zu, dass man das dann eben zahlenmäßig auch so auslegen muss, dass man hier die ganzen Systeme, Arbeitsmarkt, Wohnungen und auch eine Verwaltung hat, die dem gewachsen ist, damit die Leute, die kommen, möglichst schnell und effektiv in diese Systeme gebracht werden können. Und dazu müsste es in einer idealen Welt, wenn ich sie zu konstruieren hätte, auch so sein, dass unsere zentralen Werte, also das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, was ja hier auch verlangt wird in dem Chancenaufenthaltsrecht, absolut gleich am Anfang also deutlich gemacht wird. Wir hatten ja jetzt ein paar Nachrichten zum Beispiel von Menschen, die in Kirchen gegangen sind und das Mobiliar zerstört haben. Also sowas ist natürlich wirklich fatal und auch abstoßend.
Also ich finde auch grundsätzlich die Einbürgerung schneller zu ermöglichen, das entspricht schon dem, was eben auch klassische Einwanderungsländer machen. Also das ist ganz folgerichtig, wenn Deutschland sich ganz klar als Einwanderungsland positioniert, dass man dann auch Einbürgerung früher ermöglicht. Ja, jetzt soll das nach 5 Jahren kommen und bei besonderen Integrationsleistungen auch nach 3 Jahren möglich sein. Wichtig für mich zu klären ist der Punkt, und da sagt die Ampel ja auch, dass sie da Wege finden möchten, wie man dann die Vererbung von Mehrfachstaatsangehörigkeiten verhindert. Weil das ist natürlich ein Problem, wenn alle Kinder, die dann in Deutschland geboren sind, von Eltern, die zumindest 5 Jahren rechtmäßigen Aufenthaltstitel haben, automatisch deutsche Staatsangehörige sind und das dann über 2, 3, 4 Generationen vererben könnten. Mit entsprechenden Eheschließungen könnten da eine ganze Reihe an Staatsangehörigkeiten bei den Kindern oder Enkelkindern zusammenkommen. Also da muss man den sogenannten Generationsschnitt finden und da wird die Frage sein, wo man den ansetzt. Insgesamt finde ich bei der Integrationspolitik sehr auffällig, das Kapitel ist ohnehin relativ knapp gehalten, dass es keine an Migranten, Migrantinnen formulierte Erwartungen gibt. Und ich finde, das gehört auch dazu, wenn man Einwanderungsland ist, dass man auch Erwartungen formuliert und nicht nur sagt, im Grunde das, was wir jetzt im Koalitionsvertrag haben, sind alles Punkte, die die Aufnahmegesellschaft regeln muss. Das sind zwar auch wichtige Punkte, also ich finde auch Staatsangehörigkeitsrecht, auch die Punkte Rassismus bekämpfen und Antidiskriminierung, aber es gehört flankierend auch dazu, Erwartungen an diejenigen, die zu uns kommen, zu formulieren und vor allem auch, was Sie gerade auch angesprochen haben, sich auch den harten Fragen zu widmen, wo es unangenehm wird, wo es Konflikte gibt, wo es teilweise geschlossene Communities gibt, die Werte pflegen, die im krassen Gegensatz zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen oder den Grundrechten des Individuums. Und da muss die Politik auch den Mut finden, sich zu positionieren. Und das hat sie wiederum nicht getan.
Das sehe ich nicht genau so. Diese Erwartungen sind in unsere Gesetze im Aufenthaltsgesetz einfach verankert. Keiner könnte eine Staatsangehörigkeit bekommen, zum Beispiel vom Staatsangehörigkeitsgesetz, ohne Integrationsleistungen, ohne entsprechende Sprachkenntnisse. Auch beim Aufenthaltsrecht, das Thema gut integrierte Jugendliche, da müssen die Leute schon was leisten im Bereich Integration und da sind die Erwartungen gesetzlich verankert. Es gibt schon eine bestimmte Sprachniveau, die man erreichen soll, eine bestimmte Arbeit, die man nehmen soll oder eine Ausbildung, die man machen muss. Also das sind schon Erwartungen, die aber gesetzlich verankert. Was die Ampel gemacht hat, ist eher die Chancen davor oder die Hürden, um diese Möglichkeiten anzunehmen, einfach zu erniedrigen. Und deswegen sehe ich das anders.
Sagt der Jurist und Grünpolitiker Tarek Alaus. Und der Politologe möchte auch sein Wort dazu geben.
Ja, ich würde Herrn Alaus da zustimmen. Die Einbürgerung ist ja nicht voraussetzungslos. Also da werden ja Sachen verlangt, die erbracht werden müssen. Meine Frage ist, eigentlich, wenn wir doch wissen, dass zum Beispiel die Anerkennung als Asylberechtigter und diese Duldungszeiten so lang sind, warum fangen wir da nicht viel früher an, nicht nur deutsche Sprachkenntnisse zu vermitteln, sondern auch Wertfragen zu vermitteln. Also hier anzukommen hat ja auch beinhaltet ja auch Fragen, wie geht hier in der Gesellschaft mit Sexualität umgegangen, mit der, was heißt Frauen- und Männerrolle. Warum wird das nicht frühzeitig, sehr, sehr frühzeitig gemacht? Auch auf die Gefahr hin, dass die Menschen wieder zurückkehren müssten, falls sie dann keine Duldung erhalten bzw. zurückgeführt werden. Ich fände, das wäre eine sinnvolle und gute Investition und damit könnte man sehr, sehr früh beginnen.
Nochmal zur Einbürgerung, Frau Kailani. Da steht auch in den Plänen der Koalition zum einen, dass jedes Kind, das hier geboren wird, dessen zumindest einer Elternteil über einen gewissen Zeitraum schon in Deutschland lebt, automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft kriegt. Und es steht auch drin, dass Mehrstaatlichkeit, Herr Alaue hat es eben schon erwähnt, möglich sein soll. Das ist es de facto ohnehin schon, aber eben sehr begrenzt. Das Argument dagegen, es sozusagen für alle möglich zu machen, Vererbung ist dann nochmal ein extra Stichwort, aber es für alle möglich zu machen, war immer, dass man sagt, dann ist man sozusagen in Anführungsstriche Diener zweier Herren. Also dass es schwierig ist, seine Loyalität oder auch seine Identität als Staatsbürger zwischen zwei Ländern aufzuteilen.
Ja, schwer zu sagen. Die Diskussion gibt es ja schon ganz lange. Ich habe auch selber persönlich jetzt erst ganz spät erfahren, dass ich die deutsche Staatsbürgerschaft nicht, wie ich selbst dachte, von Geburt, sondern erst ungefähr ab dem 6. Lebensjahr innehatte. Das war früher anscheinend so geregelt. Ich könnte mir persönlich nicht vorstellen, mehrere Staatsangehörigkeiten zu haben. Und ich habe eigentlich keine richtige Meinung dazu.
Dazu habe ich auf jeden Fall eine Meinung, weil ich selbst zwei Staatsangehörigkeiten habe. Und zwar nicht, weil ich das will, sondern weil es in Syrien keine gesetzliche Regelung gibt, wie man die syrische Staatsangehörigkeit abgeben kann. Und deswegen sollte das als eine Ausnahme sein. Wäre das nicht möglich, dann wäre es für mich nicht möglich, die deutsche Staatsangehörigkeit anzuwerben. Auf der anderen Seite frage ich mich, ob meine Loyalität zu Syrien oder zu Deutschland sich überschneiden. Ich lebe hier, ich trage was bei in dieser Gesellschaft und versuche, die Gesellschaft zurückzugeben, die mir am Anfang an aufgenommen hat und mir was gegeben. Bedeutet nicht, dass ich auch zu Syrien loyal bin und dass ich auch für eine Demokratie in Syrien mich einsetzen kann. Das eine schließt das andere nicht aus. Deswegen sehe ich das nicht als eine Entweder-oder-Frage, sondern eher auch als eine Und-Frage.
Ich glaube, dass individuell kann das immer sehr unterschiedlich sein. Ja, dass man denkt, ich persönlich kann mich mehreren Ländern zugehörig fühlen, ich habe keinen Loyalitätskonflikt und in ganz vielen Fällen wird es auch der Fall sein. Doppelte Staatsangehörigkeiten waren ja schon lange möglich, wenn der Herkunftsstaat eben nicht aus der Staatsangehörigkeit entlässt. Also wir haben ja eine ganze Reihe an Möglichkeiten schon, doppelte Staatsangehörigkeiten zu haben. Hier wird aber von der Mehrfachstaatsangehörigkeit gesprochen. Das heißt, es würde über zwei Staatsangehörigkeiten auch hinausgehen können. Ich glaube, mit der Loyalität ist es einfach so, dass lange Zeit tatsächlich ja Migrantinnen und Migranten in andere Länder gegangen sind und es dann auch kriegerische Auseinandersetzungen gab. Wir denken gerade an Europa, also wo tatsächlich Loyalitätskonflikte in einer kriegerischen Auseinandersetzung wirksam werden konnten. Aus der Situation sind wir heute rausgelöst. Also insofern hat man nicht mehr so oft die Frage, ist hier wirklich ein Loyalitätskonflikt, wo es hart auf hart kommt, sondern es ist dann eher die weichere Form, wo fühlt man sich persönlich als Individuum mehr zugehörig. Und ich denke, das hat auch insgesamt dazu beigetragen, dass sehr viele Einwanderungsländer einfach inzwischen relativ entspannt mit der Frage der doppelten oder Mehrfachstaatsangehörigkeit umgehen, ganz im Gegensatz zu früher, wo man sich ja auch in den klassischen Einwanderungsländern bei der Einbürgerung dafür entscheiden musste, die eigene Staatsangehörigkeit aufzugeben.
Vielleicht noch ein Aspekt zur Einbürgerung. Ich finde, es ist sinnvoll, was im Koalitionsvertrag drinsteht, das zu erleichtern. Damit wären wir mit den Regeln, würde ich mal sagen, auf einem Niveau mit den klassischen Einwanderungsländern USA, Kanada, Australien, was die Großzügigkeit der Regeln angeht. Ich glaube, wir haben noch ein anderes Problem bei der Einbürgerung und das ist, dass viele, die das eigentlich könnten, das nicht in Anspruch nehmen. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Es müsste eigentlich eine Kampagne geben, eine Werbekampagne dafür, sich einbürgern zu lassen. Das sollte die Regierung unbedingt tun. Da sind noch Potenziale, die nicht genutzt sind.
Ich möchte das Stichwort Arbeitsmigration aufgreifen und ein bisschen vertiefen. Man will mehr Arbeitskräfte ins Land holen. Man will als Deutschland nach den Plänen der Koalition attraktiver werden für Fachkräfte vor allen Dingen. Und man will Erleichterungen schaffen, auch für Nicht-EU-Bürger. Sie sollen sich hier ausbilden können, sie sollen hier studieren können, sie sollen im Zweifel ihre Partnerin mitbringen können. Und es gibt einen völlig neuen Begriff, der eingeführt wird von der sogenannten Chancenkarte. Da heißt es, dass eben nicht nur wie bisher Akademiker ohne festen Arbeitsplatz herkommen dürfen für eine begrenzte Zeit und sich dann einen Job suchen dürfen unter bestimmten Bedingungen. Also sie müssen schon einen Abschluss haben, bestimmte Deutschkenntnisse vorweisen und dass sie ihren Lebensunterhalt sichern können. Aber sie können kommen und haben die Chance, sich einen Job zu suchen und können dann bleiben. Ist das ein gutes Instrument? Ist das eines, was Deutschland attraktiver machen kann?
Die letzte Bundesregierung hat ja schon Reformen bei der Arbeitsmigration auf den Weg gebracht. Also vor dem Hintergrund, dass wir in den nächsten Jahren, Jahrzehnten ja einen immensen Arbeitskräftebedarf haben werden aus demografischen Gründen. Das ist alles erkannt. Die Zahlen liegen ja alle seit vielen Jahren vor. Die Konsequenz war eben sozusagen auf Bitten der Wirtschaft, die Zugangsmöglichkeiten zu erleichtern. Deshalb das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das die rechtlichen Regeln nochmal gut gelockert hat für diejenigen, die einen Arbeitsvertrag haben. Was jetzt noch fehlt, und da zielen die Koalitionsvorschläge ja, genau darauf zielen die ja, auf Menschen, die noch keinen Arbeitsvertrag haben, die nach Deutschland kommen wollen, um hier Chancen wahrzunehmen, um sich hier einen Arbeitsplatz zu suchen. Und dazu soll eben dieses Punktesystem dienen, was so ein bisschen an Kanada angehängt ist, sicherlich modifiziert werden muss. Auf diese Menschen zielt es. Beide sollen zusammen sollen dann in Zukunft den Arbeitskräftebedarf decken in Deutschland.
Also ich finde das grundsätzlich, eigentlich sollte man das so weit fassen wie möglich und auch so pragmatisch handhaben wie möglich und dann eben wirklich die Leute einfach mal machen lassen. Ich glaube, dass wir eine immer noch unglaublich erstickende Bürokratie haben, die jeden in seiner Kreativität und Selbstverwirklichung eigentlich eher bremst. Und dann einfach mal schauen, was die Leute aus ihrem Ehrgeiz und ihrem Willen und auch ihrem Durchhaltevermögen so alles machen. Und wenn es nicht funktioniert, dann muss man halt auch sehen, dann hat das eben auch wieder Folgen. Aber ich finde bisher, dass viele einfach behindert werden, obwohl sie was wollen. Und dann am Ende landen sie im Sozialsystem, wo sie niemals hin wollten.
Das sehe ich auch genau so. Und auf der anderen Seite, diese Regelungen gab es vorher. Also es war möglich, dass die Menschen mit einem Visum nach Deutschland für die Suche nach einem Arbeitsplatz kommen und nach einer Ausbildung
Akademiker.
Kommen. Akademiker nach einem Arbeitsplatz und nach einer Ausbildung die Leute, die sich ausbilden wollen. Die Voraussetzungen waren aber so hoch, dass diese Angebote nicht wahrgenommen wurden. Und ich sehe dieses Punktesystem einer Vereinfachung zu dem bereits bestehenden Gesetz, was auch ein anderes Problem bei uns in Deutschland löst, und zwar der Mangel an Fachkräften in diesem Fall.
Wir müssen die letzten Minuten auf alle Fälle noch auf ein Thema zu sprechen kommen, was uns allesamt, auch die neue Bundesregierung, mächtig drückt. Das ist die Situation an der polnischen Ostgrenze der EU zu Belarus. Da heißt es im Koalitionsvertrag, die EU und Deutschland dürfen nicht erpressbar sein. Angespielt wird auf die Aktionen des belarussischen Machthabers Lukaschenka, der mehr oder weniger gezielt Menschen einsetzt, um Druck auszuüben auf die EU in diesem Fall. Wäre es eine Möglichkeit, angetippt wird es im Koalitionsvertrag, dass Asylverfahren in Ausnahmefällen in Drittstaaten ermöglicht werden? Also, dass man sagt, nein, nicht nach Polen einreisen, nein, nicht dort die Asylverfahren durchführen, sondern wenn wir ein Drittland finden, die Ukraine beispielsweise, dann werden die Menschen dorthin verbracht und dort werden die Asylverfahren durchgeführt.
Ich denke, es wäre auf jeden Fall ein Versuch wert. Wichtig ist natürlich, dass es sich dabei um sichere Länder handelt. Das wäre jetzt bei dem genannten Land ja der Fall. Und es muss aber auch geklärt werden, was passiert, wenn es dann zur Ablehnung des Asylgesuches kommt. wer ist dann verantwortlich für die Rückführung? Das wird ja dann für die Länder, sei es zum Beispiel die Ukraine, extrem wichtig sein, weil die wahrscheinlich kein besonders großes Interesse dann haben, dass die Personen bei ihnen bleiben. Und damit hat man eine neue Konfliktlinie und das wird wahrscheinlich in der praktischen Umsetzung sehr kompliziert werden. Aber der Grundgedanke, das mal als weitere Säule zu etablieren und auszuprobieren, vorausgesetzt, es handelt sich um einen sicheren Drittstaat, finde ich eine gute Idee.
Ich würde das nicht als gut oder positiv oder negativ bewerten. Ich würde sagen, es ist eine Chance auf jeden Fall, sichere Fluchtwege für Menschen zu schaffen, weil ein Fluchtweg nach Deutschland bedeutet viel Leid, bedeutet Lebensgefahr. Und wenn das Asylverfahren dort durchgeführt werden kann, wo die Menschen sich befinden und die Leute, die bewilligte Asylanträge haben, direkt durch den Luftweg nach Deutschland kommen können, dann wäre das eine Möglichkeit für diesen Menschen. Auf der anderen Seite sehe ich das als ein Instrument, um Europa-Außengrenzen zu externalisieren. Das heißt, die Menschen, nur die, die bewilligt wurden, dürfen rein und alle anderen würden draußen bleiben. Das wird in diesem Fall auch das Lebensgefahr nicht beenden, weil die Menschen würden immer auf ein Lebens in Würde und in Sicherheit hoffen und dann versuchen, nach Europa zu kommen.
Ich störe mich ja auch an diesem Begriff Fluchtwege. Die meisten Menschen, die diesen Weg gehen, sind ja keine Flüchtlinge. Das sind eigentlich Leute, die gern einwandern wollen.
Dazu eine Rückfrage. Ich war selbst an der polnischen-belarussischen Grenze und habe gesehen, dass die meisten der Menschen aus Afghanistan und Syrien kommen. Ich weiß nicht, wie kann man diese Menschen nicht als Geflüchtete benennen, sondern eher als Einwanderer, wenn eine Person aus Afghanistan nach Belarus kommt oder aus Syrien nach Belarus kommt. Es gibt in den bestehenden Gesetzen gar keinen Begriff, der sagt, die Menschen sollen über die Balkanroute kommen, um Geflüchtete genannt zu werden. Nur weil sie über den Fluchtweg nach Belarus kommen, dann sind sie keine Geflüchtete mehr, obwohl dass sie aus gefährlichen Ländern kommen. Sehe ich das nicht als einen richtigen Begriff in diesem Fall, sondern sind Geflüchtete, die aus Kriegsländern geflohen sind, nur über einen Luftweg nach Belarus gekommen.
Herr Angenent, wie sehen Sie die Geschichte mit den Drittstaaten? Ist das eine Möglichkeit, das Problem zu verringern, das Problem zu verlagern, das Problem zu verstärken?
Also das ist für mich wirklich der Schwachpunkt der Koalitionsvereinbarung. Das sieht doch wirklich so aus, als wenn da Verantwortung aus Europa einfach in andere Länder abgeschoben werden sollen. Es bleibt ja auch alles bewusst vage, die Formulierung. Und die sind so voraussetzungsvoll, dass diese Voraussetzungen eben gar nicht erfüllt werden können, ohne dass man mit dem ganzen Verfahren gegen europäisches Recht verstößt. Das wird nicht funktionieren. Wir haben ja auch schon Fälle gehabt. Es ist keine neue Diskussion. Die gab es ja auch früher schon. Es lässt sich einfach nicht mit europäischem Recht vereinbaren und es ist politisch eine ziemliche Bankrotterklärung, weil das sieht so nach einem goldenen Weg aus, aber ist eigentlich, es ist eine Sackgasse. Vor allem, welche Länder sollen denn aus welchen Gründen diese Menschen aufnehmen? Wir hatten die Diskussion ja schon im Zusammenhang mit dem EU-Türkei-Abkommen. Da ist dann Griechenland auf den Flüchtlingen sitzen geblieben, weil die EU-Staaten sich nicht einigen konnten auf eine faire Verteilung. Und das ist doch eigentlich der entscheidende Punkt. Die Erpressbarkeit der EU kommt doch daher, dass die EU-Staaten nicht in der Lage waren, sich auf eine gemeinsame Asylpolitik und auf ein faires Verteilungsverfahren zu einigen. Das öffnet doch die Handlungsmöglichkeiten, die Erpressungsmöglichkeiten für Lukaschenko und Konsorten. So, und solange das nicht der Fall ist, wird diese Erpressungsmöglichkeit auch immer weiter bestehen. Ich würde den Spieß umdrehen und sagen, das, was da an der polnischen Grenze passiert ist, müsste doch eigentlich so ein Wake-up-Call sein für die EU-Staaten, zu sehen, dass man alleine nicht weiterkommt mit nationalen Maßnahmen und dass es gerade jetzt darum gehen muss, das gemeinsame Asylsystem zu stärken und da zu einer gemeinsamen Politik zu kommen. Also nur gemeinsam ist man in dem Punkt stark und das sind billige Auswege, die noch nicht mal durchdacht sind.
Mit dem gemeinsamen Vorgehen gebe ich Ihnen recht. Das Problem ist doch, dass die EU-Staaten ihren Interessenlagen so weit auseinanderliegen und Deutschland eindeutig in einer Minderheitenposition ist. Das heißt also, wenn wir eine Einigung in der EU wollten, dann müssten wir wahrscheinlich den größeren Schritt auf die anderen zugehen. Und das wäre ja wahrscheinlich dann deutlich restriktiver, als es im Moment im Koalitionsvertrag vorgesehen ist. Ich glaube, das Hauptproblem ist, und da gibt es auch wirklich keine perfekte Lösung dafür, wenn man wie ja auch die Koalitionäre das möchten, mehr reguläre Migrationswege öffnen möchte, um irreguläre Migration zu begrenzen, dann muss man Wege finden, das in Verhältnis zu bringen. Also tatsächlich die regulären Migrationswege für diejenigen so attraktiv zu machen, dass es über die probieren und die irregulären dann gar nicht mehr nutzen. Aber das ist wirklich sehr schwierig und man wird einfach verschiedene Wege ausprobieren müssen und man muss dann teilweise auch zu einer gewissen Härte fähig sein und zu sagen, bestimmte Personen, die jetzt weder einen Schutzstatus bekommen können, noch aufgrund ihrer Qualifikation auf dem Arbeitsmarkt ein Beschäftigungsverhältnis erreichen, das sind auch Personen, die wir dann nicht aufnehmen.
Ich würde gerne zum Schluss von Ihnen noch eine kurze Einschätzung haben wollen, von jedem von Ihnen, wie Sie die Stimmung in der deutschen Bevölkerung einschätzen. Unionsfraktionschef Brinkhaus hat der neuen Ampelkoalition zahlreiche falsche Weichenstellungen im Zusammenhang mit der Migrations- und Flüchtlingspolitik vorgeworfen. Er hat gesagt, Zitat, es mache ihm Angst, dass die Ampelkoalition offenere Grenzen und schnelleren Zugang zu Sozialsystemen anstrebe. Und er sprach von einer, in Anführungsstrichen, brutalen Offenheit für Migration. Wie schätzen Sie die Stimmung in der Bevölkerung ein bezüglich der von uns jetzt eine Stunde lang diskutierten Pläne? Eher Skepsis, eher Offenheit?
Ich glaube schon, das Ganze wird mit einer gewissen Skepsis gesehen. Man hat ja nun gesehen auch die Passivität der Vorgängerregierung. Ich glaube schon, jeder sieht, dass es Bedarf gibt, die Migration anders zu regeln. Es gibt aber schon in den Plänen auch durchaus Einfallstore, die dazu führen können, dass mehr Menschen kommen, als wir verkraften können. Und da viele auch durch Corona, aber nicht nur durch Corona selbst, auch in Bedrängnis geraten sind, glaube ich, ist die Bereitschaft durchaus vorhanden, aber eben hat auch ihre Grenzen. Und ich glaube auch, dass die Deutschen sich damit schwer tun, einfach sich selbst als Land wie jedes andere zu begreifen und sich in dieser Hinsicht auch irgendwie zu entspannen.
Herr Angenent, wie sehen Sie es?
Ja, ich würde schon sagen, die Koalition nimmt da Hoffnung oder vielleicht auch einfach nur Befindlichkeiten in der Bevölkerung auf, Stimmungen auf. Ich glaube, dass es schon eine mehrheitliche Position gibt, dass Einwanderung nötig ist, eine gewisse Offenheit. Aber es gibt auch eben den Wunsch nach Regulierung. Und wenn die Regierung pragmatische Wege anbietet, wie eine wirksame Politik gestaltet werden kann, wird sie dafür auch weiter Zustimmung finden.
Frau Kostner.
Ich denke, das wird wesentlich davon abhängen, wie viele und wer kommt, inwiefern die Bevölkerung da mitgeht oder auch nicht mitgeht. Ich stimme Frau Kailani zu, dass natürlich inzwischen auch aufgrund von Corona und auch angespannterer Arbeitsmarkt aus 2015/16 eine größere Skepsis wahrscheinlich in der Bevölkerung da ist. Und die Bevölkerung ist natürlich nicht homogen. Es gibt Personen, die das sehr, sehr positiv sehen können, die auch nicht direkt um Arbeitsplätze und Wohnraum konkurrieren, aber andere, die diese Konkurrenz in den letzten Jahren erlebt haben und die jetzt denken, oh, das könnte ja noch mehr Konkurrenz für uns bedeuten, die werden ziemlich skeptisch sein. Das heißt also, wir müssen auf die einzelnen Bevölkerungsmilieus schauen und auch schauen, dass es hier fair und gerecht zugeht, nicht, dass einfach die Integration überwiegend von unteren sozioökonomischen Schichten geleistet werden muss im Alltag, wie das häufig doch der Fall ist.
Ich kann das nicht von den Erfahrungen, die die deutsche Bevölkerung in den letzten Jahren mit der GroKo gemacht haben. Also die deutsche Bevölkerung hat eine Regierung gesehen, die jedes Mal in Panik geraten, wenn ein paar Menschen sich auf dem Weg nach Europa gemacht hat. Und das bringt eine negative Stimmung in der Gesellschaft. Ich würde sagen, diese Ängste und diese negative Stimmung wird nur weggenommen, wenn Menschen mit Migration eine positive Erfahrung machen. Und ich hoffe jetzt bei der Umsetzung dieser Chancen, dass wir diese positiven Erfahrungen hier in unserer Gesellschaft machen und dann können diese Ängste der Bevölkerung nach und nach abgebaut werden.
Damit sind wir am Ende dieses Wortwechsels und dieser Diskussion über die Migrations- und Flüchtlingspolitik der neuen Ampelkoalition und über die Frage, ob die Pläne zukunftsweisend sind oder eine Einladung zur illegalen Einwanderung. Darüber diskutierten der Politologe Steffen Angenent, der Jurist und Grünpolitiker Tarek Alaus, die Soziologin und Migrationsforscherin Sandra Kostner und die Juristin und Journalistin Fatina Kailani. Ihnen allen vielen herzlichen Dank für diese Diskussion.
Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.